Passend zu diesem Tag, heute Himmelfahrt, predige ich über das Thema Himmel. Zunächst die Frage, was fällt Ihnen so ein an Redensarten, wo Himmel drin vorkommt? Hat jemand eine gute Idee?
Himmel auf Erden.
Ja. Du lieber Himmel, manche Dinge wiederhole ich, wenn sie zu leise sind. Ja, dem Himmel sei Dank, so eine Ersatzformulierung für Gott sei Dank. Ja, dann gibt es natürlich noch vieles andere, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, himmlische Ruhe, himmlischer Frieden. Es ist einfach himmlisch, ja, und vieles mehr, diese Art. Verliebte reden dann vom siebten Himmel. Also der Himmel hat eine gewisse Rolle in unseren Sprachformulierungen, sei es als echte Formulierung, sei es als Illusionsformulierung. Ja, da ja Himmelfahrt ist heute noch ein kleiner Scherz, den mancher schon kennt, das macht aber nichts, wo so ein Pfarrer an Himmelfahrt über die Felder geht, das sieht er, wie ein Bauer noch arbeitet, und er sagt, komm, hör auf, Bauer, es ist Himmelfahrt heute. Und da sagt er, da fahre ich nicht mit. Ja, gar nicht kapiert, worum es geht, einfach gleich abgeblockt. Wie sieht's aus mit dem Himmel? Wir beten in jedem Gottesdienst, manche vielleicht auch zu Hause für sich, unser Vater im Himmel. Was meinen wir damit? Was stellen wir uns darunter vor? Was bedeutet das? Interessant ist die Frage natürlich, wie komme ich in den Himmel? Wobei Himmel in der Bibel, wenn Sie die Bibel zu Beginn lesen, der erste Satz der Bibel, manche kennt ihn auswendig, da heißt es, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und das ist eigentlich schon der erste Übersetzungsfehler drin, denn im Hebräischen ist Himmel Plural. Im Anfang schuf Gott den Himmel, also eigentlich die Himmel und die Erde. Es gibt ja so naive Leute, zu denen leider auch manche Theologen gehören, die denken, das Alte Testament hätte so ein Weltbild, so die Erde so als Scheibe, die auf irgendwelchen Pfählen steht. Der Himmel ist dann so eine Käseglocke, an dem die Sterne angeklebt sind, irgendwie. Spätestens, wenn ich das Wort die Himmel ernst nehme, fällt die Käseglocke irgendwie schon so ein bisschen auseinander, weil es ja eigentlich dann nur ein Himmel wäre. In der Bibel ist also Himmel Mehrzahl. Das ist interessant, da gibt es einmal einen Lufthimmel. Jeder von uns braucht das, Luft, sonst kann er nicht leben. Es gibt ein Universum, das viel weiter geht, wo auch keine Luft mehr ist und auch keine nötig ist, weil da niemand lebt. Es wäre der zweite Himmel, wenn man so will. Und dann gibt es den dritten Himmel, sozusagen als Wohnort Gottes und der Erlösten und der Engel. Ja, die Frage ist, unser Vater im Himmel, wie komme ich eigentlich in den Himmel? Tja, eine wichtige Frage. Und mancher denkt, man müsste sich da so eine kleine Leiter bauen, so ein paar gute Taten, jede Sprosse so ein paar, und irgendwie ging es immer höher. Ist sicher ein Irrtum. Jesus sagte mal in Johannes 3, Vers 5 und 7, dass keiner das Reich Gottes sehen kann, es sei denn, er sei von Neuem oder auch von oben geboren. Die Bibel redet also davon, die Bedingung, um in den Himmel zu kommen, ist eine Wiedergeburt. Wiedergeburt bedeutet, ich vertraue mein Leben Jesus Christus als Lebenspartner an und empfange in diesem Vorgang des Anvertrauens den Heiligen Geist. Damit habe ich ewiges Leben bekommen und bin ein Himmelsbürger geworden. Also Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen, ist eine Wiedergeburt. Nicht, dass ich die 10 Gebote auswendig kenne, ist nicht schlecht, aber es reicht nicht. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, wenn ich zu dem Vater im Himmel kommen will, muss ich Jesus kennen. So ein allgemeines Gottvertrauen verbunden mit einem Abendgebet reicht da nicht. Ich muss Jesus persönlich als Lebenspartner kennen und auch mit ihm im Gespräch leben. Ja, sicher ein sehr schönes Ziel, den Himmel zu erreichen, wobei ich ja schon sagte, der Himmel ist unterteilt in der Bibel in eine Mehrzahl. Ja, wie geht's weiter? Interessant ist für mich eine Aussage in der Bibel, dass Jesus im Hebräerbrief heißt es, durch die Himmel hindurchgeschritten ist und dass er sie durch sein Opfer gereinigt hat. Interessant. Ich dachte bisher immer nur, Jesus hätte, als er am Kreuz starb, für mich sein Blut vergossen, dieses Opfer für mich gebracht. Aber im Hebräerbrief steht, dass er das auch, die himmlischen Dinge gereinigt hat durch sein Blut. Wie kann man sich das vorstellen? In zweifacher Weise. Einmal im Himmel gibt es ja ein Vorbild, was hier auf der Erde nachgebaut wurde. Auf der Erde wurde die sogenannte Stiftshütte nachgebaut. Das heißt, der Vorläufer des Tempels, lauter Gegenstände, die es auch im Himmel gibt. Ein himmlischen Leuchter wurde hier nachgebaut mit Gold. Ein Brandopferaltar, ein Räucheraltar, die Bundeslade und noch einiges andere hinzu. Und in diesem Tempel oder in der Stiftshütte wurde einmal im Jahr, wurden diese Gegenstände gereinigt durch das Blut eines Opfertieres, damit der Gottesdienst wieder frei war von Schuld, von Unreinheit. Und im Himmel heißt es, dass einmal der oberste Lichtengel, den wir ja auch inzwischen mit einem Namen Luzifer benennen, offensichtlich sich dem Allerhöchsten gleichstellen wollte, so steht in Jesaja 14, Vers 13, und dabei eine, sagen wir, innere Palastrevolution machte und ein Drittel der Engel wohl auf seine Seite brachte, denn in der Offenbarung heißt es mal, dass dieser Drache, ein anderer Name für Luzifer, mit seinem Schwanz ein Drittel der Sterne vom Himmel fegte. Und Sterne in der Bibel sind nicht die Sterne, die da oben sichtbar sind. Die sind ja alle viel größer als die Erde. Die könnte man gar nicht herunterfegen und auf die Erde holen. Die hätten gar keinen Platz hier. Sondern wenn wir eine berühmte Persönlichkeit sehen, dann sagen wir, das ist ein Star. Auf Englisch heißt der Stern. Also wenn der Luzifer, diese Drachen, ein Drittel der Sterne mitnahm, heißt es wohl ein Drittel der Engel vermutlich, die auf seine Seite brachte. Und damit hat er den Himmel verunreinigt. Und er muss durch das Blut Jesu offensichtlich auch die himmlischen Dinge gereinigt werden. Ja, ganz interessant. Jesus ist derjenige, der hier auf der Erde für uns gestorben ist, der aber auch im Himmel reinigt. Und er verspricht seinen Freunden etwas sehr Schönes vor seinem Tod, direkt davor, die waren alle schon ziemlich traurig. Er sagt, ich gehe, um euch Wohnungen zu bereiten. Jetzt weiß ich nicht, ob sie ein Haus besitzen oder eine Eigentumswohnung. Oder nur zur Miete wohnen. Eigentlich ist es nicht so entscheidend. Sie müssen diese Wohnung alle irgendwann verlassen. Und dann ist natürlich die Frage, habe ich in der Ewigkeit eine Wohnung? Wohnung, ein Bild der Geborgenheit. Und Jesus sagte mal seinen Freunden, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Nun weiß ich nicht, ob bildlich gesprochen an diesen Wohnungen der Name von Ihnen oder von mir draufsteht. Keine Ahnung. Aber es ist schön, wenn wir wissen, ich werde erwartet, mich erwartet eine Geborgenheit, die Jesus vorbereitet hat. Und dann ist es besser, wenn ich dort eine Eigentumswohnung habe, als wenn ich sie hier doch habe und wieder verlassen muss. Wobei man natürlich nichts gegen persönlichen Besitz spricht. Bei diesem Besitz gibt es allerdings auch eine nette Formulierung von Jesus. Er sagte, sammelt euch Schätze im Himmel. Nicht solche, die hier durch Motten und Rost vernichtet werden oder durch Diebe. Schätze im Himmel, indem wir Gott spenden, Zeit zur Verfügung stellen, Geld zur Verfügung stellen, Bequemlichkeit opfern und uns einsetzen für ihn. Schätze im Himmel sammeln. Es gibt so eine nette Erzählung, die liebevoll erfunden ist, aber das macht ja nichts, wo ein vornehmer Herr und sein Chauffeur gestorben sind und beide in den Himmel kamen. Und beide waren gläubig gewesen. Und jetzt erwartete sie natürlich auch eine himmlische Wohnung bzw. ein schönes Gebäude, ein großes und ein kleines. Und der vornehme Herr ging natürlich gleich auf das große Gebäude zu und ihm wurde gesagt, nein, nein, das ist nicht für dich, das ist für deinen Chauffeur. Sagt er, wieso? Das war doch bisher immer umgedreht. Wurde ihm gesagt, hier weißt du, der hat mir Baumaterial nach oben geschickt, wenn Sie das jetzt richtig verstehen. Die Frage, wie sieht es aus? Habe ich die Hoffnung, dass ich einmal dort ankomme und glaube ich, dass Gott mich dahin führt? Die Frage, was tut man in der Ewigkeit? Einmal Gott anbeten, in Worten, aber auch im Gesang. Offenbarung 5, du bist würdig. Vielleicht kennen Sie das auch als schönes Lied, das man singen kann. Gesprochen und gesungen, das heißt, Gläubige sind Sänger. Auch die, die unmusikalisch sind, können spätestens in ihrem Herzen Gott Lieder singen, aber auch mit ihrem Mund. Ich freue mich, in der Schule habe ich so einen netten Jungen dort, der singt immer ganz fröhlich und völlig falsch. Aber es ermutigt alle anderen, mit zu singen. Ja, Gläubige sind Sänger. Wenn Sie das Alte Testament mal gelesen haben, da wurde oft gesungen, als Sie zum Beispiel durch das Rote Meer durchgezogen waren und Gott Sie gerettet hat, haben Sie ein Loblied für Gott gesungen. Als Sie dann allerdings verschleppt wurden nach Babylon in das Exil, da haben Sie die Harfen an die Bäume gehängt und haben nicht mehr gesungen. Auch als Sie aufgefordert wurden, nun singt doch mal eines von euren schönen Zionsliedern, haben Sie nicht gesungen. Das heißt, dort, wo wir durch Sünde blockiert sind im Leben, verebbt auch der Gesang, das innere und äußere Loben Gottes. Ja, singen und anbeten, dazu kommt aber, sie dienen ihm Tag und Nacht. Das heißt, eine Ewigkeit muss man offensichtlich nicht mehr schlafen. Ich weiß nicht, wie gerne Sie schlafen oder wie weniger gerne. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Wir können Gott dienen, wobei der Dienst, ich kann ihn nicht beschreiben, wie er im Einzelnen ist, aber ich kann ihm auch hier schon dienen. Wenn ich gläubig geworden bin, dann stehe ich Gott zur Verfügung, um auch mitzuarbeiten dort, wo er mir das zeigt. Mitarbeiten heißt auch dort auszuharren, wo er mich hingestellt hat. Nicht einfach gleich wegzulaufen und sagen, das mag ich nicht, sondern wenn er mich dahingestellt hat, auszuharren und weiterzumachen. Dann ist die Rede, dass er Gläubige sogar zu einem Pfeiler im Tempel macht. Bildlich gesprochen stelle ich mir das ja nicht so schön vor, weil es so statisch ist so. Aber es scheint eine große Ehre zu sein, dass jemand in der Nähe Gottes wie ein Pfeiler ist. Und die Frage ist, ein Pfeiler kann man ja belasten. Da muss man sich nicht entschuldigen, wenn man einen Pfeiler belastet. Dazu ist er gebaut. Die Frage ist, sind wir als Gläubige auch belastbar? Kann Gott uns Verantwortung übertragen? Kann er uns in einem gewissen Sinne etwas tragen lassen oder knicken wir dann gleich zusammen? Wir werden mit ihm herrschen, steht dort. Das heißt, in seinem Reich Verantwortung ausüben, es mitverwalten, immer mit dem Ziel natürlich, dass Gottes Wille geschieht. Wenn wir schon in seinem Reich herrschen, ist die Frage, reicht es bei mir schon zur Selbstbeherrschung aus? Oder bin ich so ein Mensch, der sich ab und zu einfach gerne auch mal gehen lässt, die Beherrschung verliert? Dort werden wir mit ihm herrschen. Wir werden sogar Gericht über Engel halten, steht im Korintherbrief. Das heißt, diese Herrschaft wird doch eine ziemliche Verantwortung beinhalten. Dann gibt es einen Baum des Lebens, von dessen Früchten kann man essen, der 12-mal im Jahr Früchte trägt. Wenn Sie mal 1. Mose gelesen haben, da ist die Rede vom Paradies und da stand auch ein Baum des Lebens und von dem sollte niemand mehr essen, nachdem die Leute Sünder geworden waren. Denn wenn sie davon gegessen hätten, würden sie auf der Erde ewig leben. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ich möchte auf dieser Erde nicht ewig leben. Das würde mir keinen Spaß machen. Aber in der Ewigkeit steht dieser Baum des Lebens und er stärkt diejenigen, die davon essen. Dann ist ein erfrischender, kristallklarer Strom, der von dem Thron des Lammes ausgeht, mit erfrischendem Lebenswasser, von dem die Gläubigen trinken können und sich stärken lassen. Sie werden dann von ihrer Arbeit ruhen. Das ist ja schon was anderes, ob jemand jetzt in Vorruhestand gegangen ist oder ob er von der Arbeit in dem Sinne ruht, dass er wirklich alles entspannt sagt, das habe ich hinter mir. Wir werden ohne Leid und ohne Schmerzen sein. Wobei Schmerzen ja nicht nur körperlich sein müssen, sie können auch seelischer Art sein, auch ohne diese Schmerzen. Und sie werden Lohn empfangen. Das ist für viele Leute eine neue Idee. Sie wissen, ein Gläubiger hat ewiges Leben. Das kann man eben auch nicht nehmen. Aber in der Ewigkeit gibt es zusätzlich zu dem ewigen Leben noch Lohn. Und dieser Lohn ist davon abhängig, was Gott in meinem Leben oder in ihrem Leben durch uns tun konnte. Das heißt, wenn er viel durch uns hindurch tun konnte, wird es viel Lohn geben. Wenn er wenig tun konnte, wenig Lohn. Aber ich denke, wir werden da nicht neidisch sein aufeinander, sagen, oh, der hat jetzt so eine tolle Belohnung gekriegt, weil alles zur Ehre Gottes dient. Wenn jemand viel Lohn bekommt, heißt es ja nicht, dass er sich auf die Schulter klopfen kann, sagen, hast du toll gemacht, lieber Kerl, sondern Gott hat ganz viel durch ihn getan und deshalb wird eigentlich auch bei diesem Lohn Gott geehrt. Ja, wir werden Jesus sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein, steht im 1. Johannesbrief. Und das ist ja ganz großartig, das ist aber auch heute schon Gottes Bestimmung mit Ihnen und mir, Jesus gleich zu sein oder gleich zu werden. Nicht, dass Jesus blaue Augen haben müsste wie ich oder braune wie Sie, sondern dass wir vom Wesen her ihm ähnlich werden, ihm gleich werden. Und das ist die Bestimmung, die wir heute schon haben, die in der Ewigkeit einmal natürlich zu 100% aufgehen wird. Er will uns aber auch heute schon verändern. Wir werden mit ihm verherrlicht und ewiges Leben besitzen, ein unvergängliches Erbe im Himmel. Ich nehme an, mancher von Ihnen hat schon geerbt. Das ist ja oft ein sehr heikles Unternehmen, weil es die Familienbalance oft aufs Spiel setzt im Geschwisterkreis. Aber manchmal geht es auch gut. Dieses Erbe im Himmel ist unbefleckt, unvergänglich. Es wird mir nicht wieder abgenommen, ich muss es nicht weiter vererben, sondern ich werde ewig bei Gott sein und das genießen, was er mir schenkt. Und etwas ganz Großartiges, wir werden frei sein von Sünde. Frei von Sünde. Selber keine Fehler mehr machen, nicht mehr enttäuscht sein über sich. Gott wird alle Tränen abwischen und wir werden die Vollendung erreichen, eine vollendete Anbetung, vollendete Liebe, vollendete Heiligkeit, ein vollendeter Dienst. Was wir mit Sicherheit behalten, ist unsere Erinnerung, das Gedächtnis, aber offensichtlich wird es uns nicht mehr belasten, auch wenn wir an Dinge denken, die vielleicht schwierig waren oder im Moment sind. Der Himmel ist der Thronsitz Gottes, das heißt, Gott wohnt dort. Es ist die Heimat von Jesus. Er kam aus dem Himmel und ist dorthin zurückgekehrt. Es ist der Wohnort des Heiligen Geistes. Der Johannes der Täufer sah den Heiligen Geist vom Himmel auf Jesus herabschweben wie eine Taube. Und Jesus sagte vor seinem Tod, ich gehe und wenn ich dann dort bin, werde ich den Heiligen Geist senden als mein Vertreter zu euch. Es ist der Wohnort der Engel und Heim der Erlösten. Die Frage, im Alten Testament sind einmal zwei Leute direkt in die Ewigkeit gegangen, ohne zu sterben. Wer war das? Elia war der eine und Henoch. Der Henoch wurde vor der Sintflut entrückt, weil sein Leben Gott gefiel. Und der Elia wurde mit einer feurigen Kutsche abgeholt und direkt in die Ewigkeit hinübergenommen. Als der Stephanus gesteinigt wurde, er war ja der erste Märtyrer, der erste Christ, der für seinen Glauben das Leben lassen musste, heißt es in Apostelgeschichte 7, er sah den Himmel geöffnet und Jesus zu Rechten Gottes. Und er wusste, ich gehe jetzt nicht nur in den Tod, ich gehe jetzt in die Ewigkeit. Und das hat ihm Freude gemacht. Es heißt auch nicht, dass er dann irgendwo da elend im Dreck verreckt wäre, sondern es steht dort, er entschlief. Ein Bild des Friedens, obwohl er gesteinigt wurde. Er sah den geöffneten Himmel. Die ganze Gemeinde der Christen, wobei die Konfession überhaupt keine Rolle spielt, sondern nur der Glaube, wird, wenn Jesus wiederkommt, in die Ewigkeit entrückt werden. Das ist eine etwas schwierige Vorstellung für uns. Die Bibel sagt, Jesus wird wiederkommen, nicht so als Kind in Bethlehem irgendwo, sondern übernatürlich. Und dann wird er alle Gläubigen zu sich holen in die Ewigkeit, ohne dass die sterben müssen. Entrückt heißt, sie werden auch in den Himmel kommen. Dann wird hier auf der Erde noch immer eine riesige Weltbevölkerung sein, aber ohne gläubige Christen. Die Kirchen wird es sicher noch geben, auch alle Sekten und Gruppierungen, aber die wahrhaft Gläubigen wird Jesus in die Ewigkeit genommen haben. In der Ewigkeit heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 12, 23, gibt es ein Zusammentreffen der Gemeinde der Erstgeborenen und der Geister der vollendeten Gerechten. Die Erstgeborenen, das sind die Christen, die Wiedergeborenen, und die vollendeten Gerechten sind die alttestamentlich Gläubigen, die werden zusammen in der Ewigkeit sein. Offenbarung 21, Vers 8 sagt allerdings auch, wer nicht im Himmel ist. Und da werden 8 Personengruppen aufgeführt, Feiglinge sind nicht im Himmel. Das heißt, Menschen, die alles wussten, aber sagten, ich habe Angst vor meinem Ehepartner. Was meint der, wenn ich plötzlich fromm werde? Oder meine Clique? Wie wird die mich angucken? Feiglinge. Ungläubige werden auch nicht dort sein. Leute, die sagen, kann man alles nicht beweisen, behaupten kann man viel, gesehen haben wir es noch nicht, die sind auch nicht dort. Befleckte, wo die weiße Weste vielleicht nicht mehr ganz so weiß ist, Mörder. Es gibt ja viele Mörder in Deutschland, nicht nur von Lebenden, sondern auch von Menschen vor der Geburt schon. Unzüchtige, wenn man überlegt, unsere ganze Gesellschaft ist eigentlich durch und durch sexualisiert. Das Wort Unzucht gebraucht man nicht mehr, es geht nur noch darum, seine Lust, seinen Spaß zu haben. Die werden dort auch nicht sein, steht hier in meiner Bibel, in ihrer auch. Zauberer sind da nicht. Das heißt, Leute, die andere Mächte anzapfen, um mehr Einfluss zu gewinnen. Und von denen gibt es mehr, als wir wahrscheinlich wissen. Götzendiener. Ein Götze ist nicht so ein schönes geschnitztes Bild, vor dem sich einer auf den Boden wirft. Götzen sind alle Lebensbereiche, die uns wichtiger sind als Gott, wo einfach der Schwerpunkt verschoben ist, wo der Schwerpunkt unseres Lebens sitzt, aber nicht bei Gott. Lügner werden dort nicht sein. Wenn man überlegt, Gesellschaftsspiel Nummer 1 in unserer Gesellschaft ist Lügen. Überall. Verdrehen ist auch Lüge, wenn man die Dinge so ein bisschen anders formuliert, weitererzählt. Aber natürlich ist das Tor offen. Ich denke an meinen Kollegen, den ich vor einigen Jahren hier hatte, Herr Blöcher, der hat in der Schule Kindern mal ein sehr schönes Lied beigebracht, was manche unter uns kennt, auf Englisch oder Deutsch. Heaven is a wonderful place. Der Himmel ist ein herrlicher Ort. Keine Sünde ist dort. Und so geht es weiter. Und da hat sich eine Mutter beschwert, hat gesagt, wie kann man Kindern so ein Lied beibringen über den Himmel? Das ist doch unpassend, die müssen doch hier auf der Erde leben. Und 14 Tage danach war diese Mutter tot. Sie hatte Zucker gehabt, vielleicht hat ihr das Leben geraubt. Aber vorher hatte sie sich eigentlich gerade noch beschwert, dass man den Blick auf den Himmel richtet. Sie kennen den Namen Hermann Göring, da gab es ja auch so eine nette Tochter von ihm, die, soweit ich weiß, auch heute noch lebt, Edda Göring. Nach dem Krieg bei den Nürnberger Prozessen war das so ein süßes kleines Mädchen, so 6, 7 Jahre. Und als dann ihr Vater zum Tode verurteilt wurde, zusammen mit anderen auch, durften sie ja alle ihre Angehörigen noch einmal sehen und sprechen. Und da tauchte auch das kleine Mädchen auf und sagte dann zu ihrem Vater, Papa, wir sehen uns dann im Himmel wieder. Ja, wie so ein kleines Mädchen das sagt und denkt. Der Vater hielt es natürlich alles für Humbug, aber an der Stelle wurden doch seine Augen feucht, obwohl er sicher nicht dort angekommen ist. Aber ein kleines Mädchen hatte Hoffnung für seinen Papa. Ja, wie sieht es aus? Haben wir persönlich, haben Sie diese Hoffnung, dass Sie im Himmel sein werden? Egal wie alt sie sind, egal wann sie dort ankommen. Der Ewigkeit heißt es dann hier noch, dass in 2 Bildern die Hochzeit des Lammes stattfindet. Das heißt, das Lamm ist ein Name für Jesus. Und die Braut, die er hat, ist seine Gemeinde, das heißt die Gemeinschaft all der Gläubigen, die ihn sehr lieben. Und da wird eine Hochzeit stattfinden zwischen diesem Bräutigam und seiner Braut. Und diese Braut wird dann auch noch mit dem Namen himmlisches Jerusalem belegt. Also wieder eine Bildwandlung, dass man sich vorstellt, in der Ewigkeit ist eine herrliche Stadt, die in Offenbarung beschrieben wird, Kapitel 19 und auch 21, ein himmlisches Jerusalem, eine Stadt, die aus Gold ist. Die Straßen sind aus Gold, aber anders als hier, das Gold ist durchsichtig. Sowas gibt es bei uns nicht. Die Stadt ist kubisch aufgebaut, also wie ein Würfel, und hat eine Seitenlänge von ungefähr 2400 Kilometern, das ist die Entfernung Moskau-Paris, auf jeder Seite. Ihre Mauer ist ungefähr 70 Meter hoch. Die Grundsteine sind aus 12 riesigen Edelsteinen. Auf jedem Edelstein steht ein Apostelname drauf. Sie hat 12 große Tore, immer eine große Perle. Auf jeder Perle steht der Name eines Stammes Israel. Und in dieser Stadt ist Gott der Herr. Und sie hat keine Beleuchtung mehr, ihre Leuchte ist das Lamm, heißt es in der Bibel. Das heißt, Jesus strahlt in dieser Stadt und das beglückt all die Menschen, die dort sein werden. Und da das Gold durchsichtig ist, geht es sogar da hindurch und erfüllt alles mit göttlichem Licht. Es ist sicher auch für uns schon ein Stück auch so eine Symbolik, dass auch wir durchsichtig sein und werden möchten für das strahlende Licht von Jesus, auch in unserem Leben. Die Gläubigen, die in den Himmel kommen, werden eine Auferstehung erleben. Das heißt, wenn sie jetzt sterben, gehen sie schon in die Ewigkeit, aber die Auferstehung ist noch nicht geschehen. Die kommt erst, wenn Jesus wiederkommt. Und sie bekommen dann einen Geistleib. Wie der aussieht, weiß ich nicht, aber sicher sehr schön, um in der Ewigkeit mit all denen, die dort sind, versammelt zu sein. Ja, was mich fasziniert, ist es eine herrliche Zukunft in der Nähe Gottes. Heute ist er bei Ihnen und bei mir, damit wir später bei ihm sind. Also eine Wechselbeziehung, heute er hier, später ich dort. Und all das, was dort auf uns zukommt, kann unser Leben heute schon ein Stück prägen. Die Zuversicht, die Freude, sein Friede, Bereitschaft zum Dienen, zum Loben, sicher auch miteinander zu leben, Verantwortung zu tragen und vor allen Dingen zu wissen, Gott ist der, der strahlt und auch in Ihrem und meinem Leben hindurch strahlen und leuchten möchte. Herr Jesus, hab herzlichen Dank für diese Zukunft, die du uns anbietest und anvisierst, einmal im Himmel zu sein, so wie der Paulus es sagte, ich habe Lust, abzuscheiden und bei meinem Herrn zu sein. Danke, dass du treu bist, dass du bis zum Ziel begleitest. Segne jeden unter uns, gerade dort, wo er gewiss ist, zu dir zu gehören, dass er sich freut auf diese Zukunft. Und dort, wo vielleicht noch Fragen sind, dass doch diese Fragen eine rechtzeitige Antwort finden. Danke für deine Gegenwart und Nähe. Amen.